Ja, wie Patrick sagte, geht es heute um ein spannendes Thema, um das Thema Geld. Der katholische Pater und der evangelische Pastor und ein Rabbiner treffen sich und tauschen darüber aus, welchen Teil der Kollekte sie für sich behalten. Der evangelische Pastor sagt, ich zeichne mit der Kreide einen Kreis, werfe die ganze Kollekte hoch und das, was in den Kreis kommt, das behalte ich für mich. Das andere bekommt die Gemeinde. Der katholische Pater sagt, ich mache das anders. Ich zeichne eine lange Linie und dann werfe ich aber auch meine Kollekte hoch und was genau auf der Linie stehen bleibt und aufrecht steht, das nehme ich für mich, das gebe ich der Kirche und das andere behalte ich für mich. Da sagt der Rabbiner, na, ich mache das anders. Ich werfe die Kollekte hoch und sage zu Gott, nimm, was dir gefällt, das andere nehme ich. Glaube und Geld ist ein ziemlich belastetes Thema. Und nicht nur seit dem Mittelalter. Wir lesen in der Bibel bereits 600 vor Christus, dass es da schon Missbrauch gab. Ich lese so eine Stelle, es gibt verschiedene. Aber da wird zum Beispiel im Hesekiel, werden die Leiter des Volkes getadelt von Gott. Und sie werden in diesem Abschnitt als Hirten bezeichnet. Und die Leute, für die, die sie verantwortlich sind, werden als Schafe bezeichnet. Und Gott sagt zu diesen Leitern, so spricht der Herr, der mächtige Gott, also ich lese in Hesekiel 34, Vers 2 bis 4. Weh euch, ihr seid die Hirten meines Volkes, eben die Leiter. Aber anstatt für die Herde zu sorgen, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Die Milch der Schafe habt ihr getrunken. Aus ihrer Wolle habt ihr euch Kleider gemacht und die besten Tiere habt ihr geschlachtet. Aber für einen guten Weideplatz habt ihr nicht gesorgt. Und jetzt alle Tiere habt ihr misshandelt und unterdrückt. Also ein ganz krasser Missbrauch schon 600 vor Christus, den wir hier sehen. Und es ging so weiter. Selbst Jesus Christus wurde für Geld verraten. Wenn wir uns das mal vorstellen. Der Sohn Gottes. Und Judas geht hin und sagt, was zahlt ihr mir, wenn ich ihn euch verrate? Brutal. Und dann geht es weiter. Die katholische Kirche. Aber nicht nur die katholische Kirche missbrauchte immer wieder seine Schafe oder die missbrauchte das Geld, sondern auch die Freikirchen. Zum Beispiel durch die nicht biblische Lehre des Zehnten. Da wird zum Beispiel der Text aus Maleachi 3 einfach genommen. Es wird gelesen, der Vers 10, bringt den Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen in Übermaß auf euch herabschütte. Das steht im Vers 10. Und viele Freikirchen nehmen jetzt einfach das aus dem Zusammenhang und sagen, ja, wenn du den Zehnten gibst, dann wirst du auf Erden hier gesegnet. Aber das ist Geld gegen Leistung. Je mehr ich gebe, desto mehr werde ich gesegnet. Das ist Religion. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Abgesehen davon, dass die Juden damals weit mehr als den Zehnten zu geben hatten. Das war ungefähr 30%, über 30%, was sie geben mussten. Aber in der heutigen Predigt gibt es um einen total positives Beispiel. Wir erinnern uns, Paulus ist gefangen in Rom. Und die Gemeinde in Philippi sammelt nun Geld, schickt Epaphroditus nach Rom mit dieser Geldspende, um Paulus zu unterstützen. Und als Epaphroditus wieder zurück zu dieser Gemeinde geht, gibt Paulus ihnen einen Brief mit, den Philipperbrief, um den es geht. Und dann beginnt er in Kapitel 4, Vers 10 und sagt: Ich freue mich darüber, dass ihr wieder fähig geworden seid, mich unterstützen zu können in meiner Not. Und er erklärt: Ja, aber nicht, weil ich Mangel habe. Ich habe nämlich gelernt, in allem mir genügen zu lassen. Ob ich reich bin oder arm, ob ich satt bin oder hungere, ob ich Überfluss habe oder mangle, ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein, weil ich wurde in alles eingeführt. Das war die Predigt, die letzte Philipperpredigt. Und jetzt in den folgenden Versen, die wir heute betrachten, geht er noch ein Stück tiefer. Und ich lese ab Vers 17, Kapitel 4, die Vers 17 bis 20. Da sagt Paulus: Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum durch die Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich konzentriere mich heute vor allem auf Vers 17. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Beim Geben geht es also nicht um die Gabe, sondern um die Frucht. Und ich möchte dazu drei Fallbeispiele mit euch betrachten. Das erste: Zachäus. Zachäus war ein Betrüger. Schlussendlich klettert er von seinem Baum runter. Jesus kommt in sein Haus. Und dann steht Folgendes: Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Herr, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es ihm vierfach. Und dann sagt Jesus: Heute ist in diesem Haus Heil widerfahren. Woran erkannte Jesus, dass in diesem Haus Heil widerfahren war? An der Frucht, an dem, was Zachäus da gab, weil Frucht sichtbar wurde. Vom Gesetz her war Zachäus verpflichtet, das Gestohlene plus einen Fünftel wieder zurückzugeben. Aber Zachäus war so berührt vom Evangelium, er war so betroffen von Jesus, dass er freiwillig auf die Idee kam: Ich will viel mehr geben. Und an dieser Frucht, was er bereit ist zu geben, sah Jesus, da ist etwas ganz Gewaltiges passiert in ihm, in seinem Herzen. Da ist Heil widerfahren. Der wurde verändert. Ein anderes Beispiel: der reiche Jüngling. Bei diesem Beispiel testet Gott diese Person anhand der Frucht. Ich lese den Text. Moment, Matthäus. Da kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Warum fragst du mich? Es gibt nur einen, der gut ist. Wenn du bei ihm leben willst, dann befolge seine Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst nicht morden. nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unrechtes über deinen Mitmenschen sagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe diese Gebote befolgt, erwiderte der junge Mann. Was muss ich sonst noch tun? Interessant. Dieser junge Mann ist total eingebildet. Ich meine, als ob das möglich wäre, all das zu erfüllen. Und dann noch von Kindern. Und interessant ist, Jesus beginnt jetzt nicht zu diskutieren oder sagt, ja, du Holzkopf, hast du nicht begriffen, um was es geht. Er sagt einfach, er macht einfach einen Test. Und er sagt, als aber Jesus dies hörte, sprach er, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Also dieser junge Mann, der hatte große Worte. Und Jesus sagt, ja, zeig mal die Frucht, zeig mal, wie du mit dem Geld umgehst. Und alle Luft war draußen. Ein drittes Beispiel, das ist auch spannend. Ich weiß gar nicht, ob Jesus heute das noch machen dürfte mit diesen neuen Datenschutzverordnungen. Aber damals war das möglich. Nämlich diese arme Witwe. Da heißt es im Markus 12 folgendes. Und Jesus setzte sich an den Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten legte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, lasse ich euch da kommen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Also in Euros waren das vielleicht 2 bis 3 Euros. Die Reichen legten viel mehr ein an Geld. Aber Jesus lobte sie nicht wegen der Menge des Geldes, weil es die Tempelverwaltung 2, 3 Euro mehr hatte. Mit dem konnten sie nicht große Sprünge machen. Nein, er lobte die Witwe, weil es eine Frucht war, was sie gab. Also nicht die Menge zählte, sondern weil daraus ihr Vertrauen sichtbar wurde. Es wurde sichtbar, was in ihr war. Und das kam raus. Und das sagt Paulus. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern die Frucht. Wir können uns das vorstellen wie bei einem Baum. Unten die Wurzeln, das ist meine Begeisterung zu Jesus. Mein Betroffensein, meine Hingabe, mein Gehorsam. Aber das ist nicht sichtbar. Und dann wächst eine Frucht, nämlich das Geben. Und da wird sichtbar, was da drinnen ist. Das Geben ist sozusagen der Apfel, die Folge von dem. Und so war das Geben für Paulus ein Zeichen, was in den Philipper vorging, in ihren Herzen. Nämlich, dass sie sich so sehnten, das Reich Gottes zu fördern. Oder dass sie so eng verbunden waren mit ihm. Und genauso war bei Zachäus die Art und Weise, wie er mit seinem Geld umging, ein Zeichen, eine Frucht von seinem Verändertsein, von seinem Heil, das in ihm war. Beim reichen Jüngling war die Frucht nicht da, weil da im Herz nicht viel war. Und bei der armen Witwe war die Frucht ihr Gottvertrauen. Und das gilt genauso für dich und mich. An dem, wie du, wie ich oder wie wir als Ehepaar mit dem Geld umgehen, wo wir unser Geld einsetzen, an dem sehen wir, was in unseren Herzen ist. Unsere Gedanken, unsere Sehnsüchte, unsere Ziele. Und ich meine damit nicht jetzt einfach die Effige, sondern wo, wenn wir es in ewige Werte einsetzen, dann sehen wir, das sind wichtige Werte für uns. Und wenn wir es sonst irgendwo einsetzen, sehen wir, okay, anders ist wichtig. Wenn die Frucht gut ist, freut man sich. Ja, ich meine, da in der vorderen Reihe hat es vielleicht einige, die sich nicht so freuen, ist ja über einen Apfel, aber im Allgemeinen freut man sich über eine gute Frucht. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb Gott Geben und Fröhlichkeit und Freude kombiniert. Und dass er zum Beispiel das sagt, jeder von euch soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Und jetzt, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also man weiß, ich gebe und habe zwar weniger, aber ich sehe ja beim Geben selber auch die Frucht und kann mich über die Frucht freuen. Wow, da bin ich verändert, da bin ich nicht mehr dasselbe wie vor einem Jahr und so weiter. Deshalb glaube ich, dass er das mit dieser Freude verknüpft. Wenn ich aus dieser Beziehung zu Jesus herausgebe, dann wird etwas Eigenartiges geschehen. Da heißt es, dass sich die Frucht zugunsten eurer Rechnung mehrt. Also der Begriff, der hier für Rechnung verwendet wird, stammt aus der Kaufmannssprache. Das heißt, jede Investition ins Reich Gottes wird auf mein Konto gut geschrieben in der Ewigkeit. Und das fand ich interessant. Also wenn ihr das nochmals nehmen, an der Frucht sehe ich, was in mir ist, mein Herz. Ich erkenne, was sind meine Ziele, was sind meine Gedanken. Aber damit ist ja noch nicht fertig. Der Apfel fällt irgendwann ab vom Baum. Und wenn der in die Erde kommt und wenn es klappt, wird da wieder ein neuer Baum entstehen, der viel mehr Frucht trägt. Und genauso wird das hier versprochen. Was wir geben, wird in Ewigkeit vermehrt werden. Es wird zugunsten unserer Rechnung sich mehren. Und deshalb heißt es, oder deshalb ist es eigentlich so, der am meisten Beschenkte ist der Geber. Also wenn ich gebe, bin ich der am meisten profitiere. Das finde ich spannend. Und wisst ihr, was gesagt wird bei diesem Vers vom fröhlichen Geber, was kurz davor steht oder im Vers davor steht? Das hat mich auch irgendwie berührt. Da heißt es nämlich, denk dran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch, dieser Vers, soll für sich entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, im ersten Teil, da gibt er Vollgas. Da sagt er, hey, aber wenn ihr gebt, seid nicht knausrig. Hey, dann Vollgas, weil es wird sich mehren. Ihr werdet profitieren. Ihr seid ja die Beschenkten. Also er fordert da voll heraus und sagt, hey, gib großzügig. Verschwenderisch. als die Philipper das Geld gaben, freute sich Paulus über drei Dinge. Einmal freute er sich, dass er natürlich seine Not lindern konnte damit durch das Geld. Aber vielmehr freute er sich, dass dadurch sichtbar wurde, was in den Philippern vorgibt, ihre Leidenschaft für das Reich Gottes. Und wohl die größte Freude bestand darin, dass er wusste, die Philipper werden in Ewigkeit davon profitieren. Sie sind die Beschenkten. Jedes Mal, wenn ich eine Note oder Geld weggebe, dann habe ich zwar das Geld nicht mehr, aber mein Leben geht mit. Und das finde ich faszinierend. Vor 3 Monaten erschien in der Zeitschrift FEG ein Bericht von Michael Dufner. Michael ist Jugendpastor in Rockville. Doris und ich kennen ihn, und dieser Bericht hat uns schon herausgefordert und ermutigt. Und Patrick fragte, ob er ihn lesen könne. Patrick, kannst du den mal lesen?
Egal, ob man viel oder nur ganz wenig Geld hat, glücklich machen beide Umstände nicht. Ich wuchs zwischen diesen zwei Extremen auf. Auf der einen Seite ganz reiche Großeltern, die sich alles leisten konnten. Sie hatten Autos, ein Boot, ein riesiges Haus. Und auf der anderen Seite Großeltern, die fast nichts hatten, die wegen einer schlechten Ernte sogar ein Kind verloren. Diese Geschichte wurde uns so erzählt. Ob sie stimmt oder ob sie einfach so in meiner Kindheitserinnerung ist, spielt keine Rolle. Mich hat das Bild reich, arm geprägt. Eins war für mich sicher: ich wollte auf keinen Fall einmal arm sein. Ich lebte also extrem sparsam, plante mein Budget immer total seriös. Mit 16 Jahren zog ich von zu Hause aus. Zuerst für 8 Monate ins Welschland, dann für meine Ausbildung als Krankenpfleger nach St. Gallen. Geld war ständig ein Thema. Ich versuchte zu sparen und dank vieler Unterstützer kam es immer gut. Ich machte nie Schulden und hatte immer genügend zu essen. Nach meiner Ausbildung freute ich mich auf den ersten richtigen Zahltag. Ich war ja schließlich schon 23 und hatte noch nie einen ausreichenden Lohn erhalten, sondern musste mich mit Jobs und Ausbildungsgeld über Wasser halten. Dann kam die Berufung zum Pastor. Das bedeutete, wieder mit einem Praktikantenlohn einzusteigen, 4 Jahre Theologiestudium und nebenbei wieder nur zu 50% arbeiten. Ich lernte meine Frau kennen, wir heirateten und entschlossen uns gemeinsam, trotz meiner noch nicht abgeschlossenen Ausbildung, nicht auf Kinder zu verzichten. So bekamen wir schon während meiner Ausbildung 2 Kinder. Ich verdiente knapp 2000 Franken. Meine Frau ging nicht arbeiten, sondern war zu 100% Hausfrau und Mami. Das Geld reichte natürlich niemals, also dachte ich, ich suche mir, wie es in einer solchen Situation in christlichen Kreisen üblich ist, einen Unterstützerkreis. Als ich planen wollte, sagte Jesus zu mir: Vertraust du mir, dass ich dich versorge? Dann kümmere dich nicht um deinen Lohn. Vertrau mir einfach. Wenn du jetzt denkst, ich hätte das so einfach annehmen können, dann täuschst du dich. Ich schlief sicher 3 Nächte lang nicht. Meine Gedanken kreisten. Ich war in Not. Denn als guter Schweizer, als verantwortungsvoller Vater, konnte ich doch meine Familie nicht so im Stich lassen. Nach der 4. verrückten Nacht saß ich vor Jesus und sagte: Jesus, sorry, ich kann das nicht. Ich bin zu schwach, bitte hilf mir. Kannst du mir zeigen, dass du das ernst meinst? Wenn du bis morgen nichts gemacht hast, muss ich einfach Leute anfragen. Das bin ich doch meiner Frau und den Kindern schuldig. Sonst leiden wir einen Mangel und das möchte ich nicht. Wenn ich das heute so schreibe, erscheint das vermutlich etwas unwirklich. Ich war mir sicher, dass ich Jesus vertrauen sollte, ohne etwas zu tun. Und doch war ich unsicher, ob er eingreifen würde. An jenem Morgen kapitulierte ich und bat Jesus, mir zu helfen, dass ich die Gedanken und Gefühle, ich müsse meine Familie versorgen, ich müsse das Geld beschaffen, ich müsse für alles die Verantwortung tragen, loslassen könne. Ich ergab mich Jesus mit allem, was ich hatte und war. Noch am selben Tag besuchte mich eine Person und sagte, Michi, Gott hat mir heute Morgen in der stillen Zeit gesagt, ich solle euch während eurer Ausbildung mit monatlich 500 Franken unterstützen. Braucht ihr das Geld? Ich war sprachlos. Dann einige Tage später, Michi, Jesus hat mir gesagt, ich solle euch jede Woche die notwendigen Pampers bringen. Könnt ihr die brauchen? Wieder einige Tage später jemand, Michi, Jesus hat mir gesagt, ich solle euch jede Woche eine Wochenration Brot bringen. Braucht ihr Brot? Wir erlebten, wie wir Beträge für Rechnungen überwiesen bekamen, wie wir Geld auf der Straße fanden, und zwar genau in der Höhe des uns fehlenden Betrages, Gottes Versorgung pur. Jetzt denkst du, der Michi hat es gecheckt. Jetzt kann Gott ihn segnen. Nein, ich hatte nichts verstanden. Ich war einfach froh, um die Versorgung Jesus so konkret zu erleben, und erleben war fantastisch. Aber verstanden hatte ich es noch nicht. Wie wird man vom Selbstversorger, vom autonomen Selbstbestimmer zu einem echten und vertrauenden Jesu-Nachfolger? Letztlich brachte mich ein Erlebnis an den Punkt, wo es auch in meinem Herzen Klick machte. Nach der Ausbildung ging es in die Festanstellung. Das erste Mal in meinem Leben erhielt ich einen Zahltag, der hoch genug war, um meine Familie zu versorgen. Ich unterschrieb den Vertrag unseres Kassiers. Ich erinnere mich noch so gut, ich flog, schwebte nach Hause, erleichtert, diese Wegstrecke der Abhängigkeit abgeschlossen zu haben. Ich war so glücklich. Am nächsten Tag wieder in der stillen Zeit fragte mich Jesus, Michi, was war das genau gestern, als du den Vertrag unterzeichnet hattest? Oh ja, Jesus, vielen Dank, es ist so genial, jetzt endlich selbst genügend Geld zu verdienen. Danke, Jesus, für die Anstellung und danke für den guten Lohn. Doch Jesus meinte etwas anderes. Er meinte das Gefühl, als mir der Stein vom Herzen fiel. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich diesem von einem Menschen unterschriebenen Vertrag mehr vertraute als dem Versprechen meines Freundes Jesus und dem Schöpfer des Universums. Das erschütterte mich. Jesus, das will ich nicht. Ich will dir vertrauen. Darauf sagte Jesus, okay, Michi, dann vertrau mir und spende alles Geld, das du auf dem Konto hast. Ich war gebrochen. Ich realisierte, dass ich es nie selber schaffen würde, das zu lernen. Also überließ ich Jesus die Führung. Noch mehrere Male mahnte mich Jesus, dass wir unser Konto für sein Reich, für seine Sache leeren sollen. Wir machten es jedes Mal und erlebten nie Hunger oder Durststrecken. Davor hatte ich immer Angst. Uns fehlte nie etwas. Vor gut 2 Jahren erhielten wir Geld, einfach so, um ein Haus zu kaufen. Auch wenn ich all das Geld, das wir gespendet hätten, zusammenzählen würde, käme ich nicht auf den Betrag, den wir geschenkt bekamen. Heute leben wir in diesem wunderbaren Haus und noch immer geben wir alles für unseren Jesus. Ihm gehört alles. So durften wir lernen, wir geben nicht, weil wir haben, weil wir geben. Das ist es, was es bedeutet, vertrauender Jesus-Nachfolger zu sein. Wenn Jesus alles, auch unser Sparkonto bestimmen und kontrollieren darf. Ich wurde von meiner Vergangenheit, von meinen Prägungen, was mit und was ohne Geld passiert, befreit. Heute bin ich glücklich, nicht wegen des Geldes oder der Zeiten, in denen ich keins hatte, sondern weil ich gelernt habe, dass Jesus, der Herr, auch über mein Geld ist. Er ist mein Versorger.
Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht. Wenn wir als FEG sagen, bitte spendet, damit wir die Löhne bezahlen können, damit wir die Miete bezahlen können, damit wir im Winter heizen können, dann suchen wir die Gabe. Wir suchen die Gaben, um die Ausgaben zu decken. Paulus macht das nicht. Er sucht nicht die Gaben, um seine Bedürfnisse zu decken. Er sucht die Frucht. Und im Einverständnis mit den Verantwortlichen werden wir heute keine Kollekte einsammeln. Nicht, weil wir das Geld nicht benötigen würden, sondern weil es um etwas Tieferes geht, um eine grundsätzliche Entscheidung. Und statt die Kollekte einzusammeln, möchten wir Gelegenheit geben, einfach über das Gehörte nachzudenken und mit Jesus zu reden und grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Auf dem Flyer hast du einige Fragen, es muss nicht nach denen gehen, wenn wir jetzt eine Zeit der Stille haben. Aber zum Beispiel die Frage, weshalb gebe ich? Ist mein Geben wirklich eine Frucht? Oder ist es irgendwie ein Zwang? Ist es die Folge meiner Betroffenheit, meiner Sehnsüchte, meiner Dankbarkeit, meines Gehorsams und so weiter? Eine zweite Anregung, wenn Jesus ein Bild von mir zeichnen würde, also so mit den Wurzeln und den Früchten, wie würde er meine Frucht des Gebens darstellen? Und das Dritte, wo man einfach Gedanken sich machen kann, ist mir bewusst, dass mein Geben sich zugunsten meiner Rechnung mehren wird. Das heißt, glaube ich, dass ich als Geber der am meisten Beschenkte bin. Also wir werden eine Zeit jetzt machen, einfach der Stille, rede mit Gott über das, wo er dein Herz berührt hat und ich werde dann nochmals ganz kurz etwas sagen. Mein Fehler. Also, ich fragte Sandra, ob sie die Kollektenkörbe mit Früchten bereichen könnte. Hier hat sie das so in Früchte montiert. Und in den nächsten Wochen werden wir die Kollekte mit diesen Körben einsammeln. Und diese Früchte auf diesen Körben sollen uns daran erinnern, hey, das Geben, ich möchte aus Frucht geben, nicht aus Zwang, nicht um der Ausgaben willen, sondern aus dem heraus, was in mir passiert ist, aus meinem Wunsch heraus, ins Reich Gottes zu investieren. Und in dieser Freude, auch in der Freude, dass es ewige Frucht sein wird. Für die Kleingruppen, die diese Predigt vertiefen, habe ich noch eine Knacknuss auf dem Weg. Also ich habe das geschrieben hier im Skript, ihr müsst euch das nicht merken, aber etwas ist ganz komisch in diesem Text. Paulus dankt nie wirklich konkret für die Spende. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Epaphroditus ist mindestens 2000 Kilometer gereist. Er hat eine großzügige Spende gegeben und Paulus dankt nicht dafür, den Philippern. Wir können darüber austauschen, weshalb nicht. Das wird spannend. Ich bete noch und lege jetzt einfach das Gott hin. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns einfach die Gelegenheit gibst, in die Ewigkeit zu investieren, dir eine Freude zu machen mit dem, was wir haben. Und danke, dass du jetzt einfach bei uns allen genau das weiter entwickeln kannst und weiter uns begleiten kannst, wo du es möchtest. Dass wir verändert werden, auch gerade in der Frucht des Gebens. Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du einfach da viel Gnade gibst. Und wir danken dir auch für alles Geben, das schon geschieht, auch in den letzten Jahren, auch in dieser Gemeinde. Aber es geht nicht jetzt einfach um die Gemeinde, es geht um viel mehr, es geht um dein weltweites Reich. Und danke dafür, für alle Menschen, die da mit investieren und wo das Geben einfach eine Frucht ist. Ja, segne uns in diesem Sinne, Herr, und danke dafür. Amen. Amen.